Hey zusammen. Der Content, den ihr jetzt hört, ist eigentlich für YouTube bestimmt. Wir wollten euch den aber nicht vorenthalten, also hauen wir ihn jetzt einfach als Podcast raus. Viel Spaß beim Hören.
7% Mietrendite erreichen, die 5 besten Strategien für mehr Cashflow. Wenn du nach Wegen suchst, deine Mietrendite auf 7% zu steigern, dann bist du hier genau richtig. In diesem Video verraten wir dir die 5 besten Strategien, die dazu führen, dass du dein Immobilienportfolio auf Cashflow optimieren kannst. Warum jetzt 7%? Weil 7% aus unserer Sicht im Moment das nötige Minimum ist, auf das man mittelfristig kommen muss. Logischerweise möchte man dauerhaft mehr Cashflow haben. Das passiert aber teilweise dann auch schon ein bisschen automatisch, dadurch, dass ja die Miete über viele Jahre dann der Bankrate davonläuft. Jetzt schauen wir uns die 5 Strategien an. Los geht's.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Strategie Nummer 1, beziehungsweise eigentlich wahrscheinlich eher Voraussetzung Nummer 1, kenne deine Kalkulation und wisse, was wirklich gemeint ist. Gemeint ist nämlich nicht die aktuelle Miete und daraus eine errechnete Mietrendite, sondern die Sollmiete, also die marktübliche Miete. Wenn du eine Wohnung kaufst, frage dich, was ist die Miete, die ich am Markt wirklich bekommen würde, wenn ich diese Wohnung jetzt neu vermiete pro Quadratmeter? Nimm diese Zahl mal 12 und teile das durch den Preis, den du bezahlen sollst pro Quadratmeter. Und dieser Wert sollte eben 7% oder größer ergeben. Es kann also sein, du kaufst die Immobilie, die ist gerade schlecht und zu einer niedrigen Miete vermietet und du musst sie erst dahin entwickeln, dass sie eine Marktmiete erreicht. Trotzdem darfst du mit dieser Marktmiete rechnen. Ist im Zweifelsfall einfach nur eine gute Einkaufschance und ein Verhandlungsargument, dass aktuell die Miete niedriger ist.
Genau, also jeder einigermaßen fortgeschrittene Investor hat für seinen Standort diese Kalkulation im Kopf und weiß, welche Quadratmeter Kaufpreise für ihn attraktiv sind. Dann Punkt Nummer 2, die Auswahl der richtigen Lage. Grundsätzlich suchen wir logischerweise, wie bei jeder Preisfindung, hier geht es ja um die Region, also ist ja wesentlich, wo eine Immobilie sich befindet, dann eben nach einer Gegend, in der es eine besonders hohe Nachfrage und ein besonders geringes Angebot gibt. Kann jeder verstehen, viele Leute wollen zum Beispiel in München wohnen, es gibt viel zu wenig Wohnraum für die ganzen Mietinteressenten, was passiert also? Die Mietpreise steigen. Du musst also unbedingt gucken, dass du einen Markt findest, eine Stadt, in der es eine hohe Nachfrage gibt, aber vielleicht nicht so ein hohes Angebot und das führt dann eben zu steigenden Mieten. Wie kann man sowas rausfinden? Also ein Indiz dafür können Orte sein mit eben einem guten Arbeitsmarkt, wo sich Unternehmen ansiedeln, wo es vielleicht eine Universität gibt und eben grundsätzlich es eine steigende Bevölkerungsprognose gibt. Hier ein spezieller Tipp, 100% kostenlos, immocation.de/Standort. Da haben wir ein Tool gebaut, was aus verschiedenen Quellen wie dem Prognos Zukunftsatlas und Wegweiser Kommunen und anderen Quellen Daten aggregiert und dir wirklich für Städte und Landkreise sagen kann, was denn so die Prognosen in diesen einzelnen Punkten sind. So, und jetzt kommt dann logischerweise jeder von euch wo raus? In zum Beispiel München oder den Top 7 Städten in Deutschland. Warum? Weil da ist natürlich der Wohnraum extrem knapp und die Nachfrage extrem hoch. Es gibt nur ein Problem, die Immobilien sind dort ziemlich teuer. Wir haben ja gerade die Kalkulation mal exemplarisch kennengelernt und dort werden keine 7% rauskommen. Das kann sein, dass man irgendwann auch 7% in München besitzt, wenn man sie zum Beispiel mit Sondervermietung vermietet, auf sowas geht und da kann man das auch schaffen oder wenn man eben über einen längeren Zeitraum und Horizont das betrachtet. Wenn du aber einigermaßen kurz mittelfristig deine Immobilie in Cashflow positiv bringen möchtest, dann musst du an einen Standort gehen, in dem der Kaufpreis vom Verhältnis her eben zu deiner Miete passt, mit der Formel, die Stefan gerade erklärt hat. Man würde das finden, auch wieder am anderen Ende der Skala, also an D-Standorten. Da haben wir aber das Problem, dass die Nachfrage zu gering ist und dann würden die anderen Indikatoren dir eben zeigen, oh, da schrumpft eher die Bevölkerung und Wohnraum ist nicht so gefragt. Und dazwischen gibt es wahrscheinlich einen Sweet Spot, auch ganz bei dir in der Nähe, typischerweise in Speckgürteln von größeren Städten, die vielleicht noch ans S-Bahn-Netz angeschlossen sind. Das sind B-Standorte, in denen die Mieten gerade in den letzten Jahren wirklich extrem gestiegen sind. Ganz klar ist, dass dort in 10, 20, 30 Jahren eine Mietnachfrage besteht und da kannst du aber eben noch zu vergleichsweise guten Renditen einkaufen. Wir selbst haben eine Chance gesehen vor einigen Jahren in Brandenburg, da kann man den Effekt ganz enorm sehen. Berlin drückt raus und drückt auch nicht nur eine halbe Stunde Fahrradius raus, aus, sondern deutlich weiter. Und die Mieten sind in diesen umliegenden, irgendwie doch angrenzenden Städten an Berlin doch ganz erheblich gestiegen. Wir haben zum Beispiel dort ziemlich stark investiert.
Strategie Nummer 3, mache einen guten Deal. Ganz, ganz viel der Arbeit erledigst du mit einem guten Ankauf. Wenn du günstig kaufst, erstmal in der Kalkulation, ja, also der Kaufpreis stand ja unterm Nenner, je weniger Kaufpreis du bezahlst, desto höher ist bei gleicher Miete deine Rendite. Gleichzeitig musst du weniger Eigenkapital investieren, wenn der Kaufpreis niedriger ist. Du musst dir weniger Geld von der Bank leihen, deine Bankrate wird niedriger sein. Es bleibt also von der gleichen Miete mehr Geld. Über alles spricht dafür, dass es gut ist, dir die Mühe zu machen, eine günstige Immobilie zu finden, eine Immobilie unter Marktwert zu kaufen und wirklich Zeit in den Aufbau deiner Akquise-Strategie, deines Vorgehens zu stecken und dann auch wirklich viel Zeit mit deinem Akquise-Vorgehen zu verbringen, bis du was Entsprechendes findest. Bei jeder Immobilie solltest du dich dann fragen, ist der Preis angemessen, erstmal im Verhältnis zum Markt, ist das günstiger als andere Immobilien im Markt, die ähnlich groß sind, die ähnliche Raumanzahl und so weiter haben, eine ähnliche Lage haben, aber auch ist der Preis angemessen zum Sanierungszustand. Einmal ganz grundsätzlich, ist das völlig runtergerockt, das Haus, muss da eigentlich alles neu gemacht werden oder in der Wohnung oder ist das alles sehr modern und auch energetisch, hast du mit Sicherheit in den News viel mitbekommen, da wird es deutlich strengere Anforderungen in der Zukunft geben und ein halt energetisch überhaupt nicht saniertes Objekt, da kommen vielleicht deutlich mehr Kosten noch auf dich zu, die du mit einplanen musst im Vergleich zu einem Objekt, das bereits energetisch modernisiert ist. Also passt der Preis zum Sanierungszustand inklusive der Energiethemen. Das musst du berücksichtigen und auch unter dieser Rahmenbedingung noch einen guten Deal machen. Und außerdem solltest du dir auch noch die Miete der Wohnung anschauen oder des Objektes anschauen. Wir haben zwar vorhin gesagt, es geht um die Sollmiete, also das, was du am Markt mal irgendwie erzielen wirst, aber nichtsdestotrotz kaufst du die Immobilie ja mit einer Ist-Miete. Und wenn die Immobilie gerade deutlich zu günstig vermietet ist, also sagen wir mal nur für 6 Euro pro Quadratmeter und am Markt üblich sind eigentlich 10, ja, dann ist das für dich in allererster Linie erstmal ein hervorragendes Verhandlungsargument, weil während du selber vielleicht mit der Sollmiete rechnest und sagst, ja, das ist dann schon auch ein bisschen mehr wert, gehst du natürlich in so einer Verhandlung hin und nimmst deine 7% und rechnest jetzt dem Verkäufer vor mit so einer realistischen Erwartung und 7% und so weiter, bei der niedrigen Miete, die ja leider einfach nicht vernünftig entwickelt wurde, welcher vergleichsweise niedrige Kaufpreis dadurch eben dann gerechtfertigt ist. Ja, da drin steckt also eine Verhandlungschance für dich, einen wirklich guten Deal zu machen, während du selber weißt, naja, das dauert dann halt ein bisschen mit Mieterhöhung, bis ich auf meinem Zielniveau bin, aber das kriege ich dann nach und nach schon hin.
So, jetzt haben wir also einen guten Deal gemacht. Wir waren sinngemäß beim Notar und jetzt kommt Punkt Nummer 4, Wertsteigerung und Cashflow durch Renovierung. Also jetzt gehört die Immobilie uns. Was machen wir jetzt? Wenn wir renovieren, dann wollen wir gerne renovieren und sanieren. Im Idealfall immer so, dass das zu mehr Miete führt. Was damit gemeint? Also wenn du jetzt einfach eine Immobilie kaufst, dort lebt ein Mieter drin, der Zustand ist vielleicht nicht besonders gut, die Miete ist noch nicht ganz auf Marktniveau oder auch deutlich weiter drunter und der Mieter wird vielleicht zu dir auch sagen, boah, hier muss mal dringend renoviert werden und du renovierst einfach, dann wäre das ein ziemlich schlechter Deal für dich, sondern du möchtest dann natürlich auch mehr Miete dafür haben. Oftmal ist es so, dass man dann eben sagt, okay, wenn ein Mieter auszieht, dann renoviere ich, weil dann will ich ja wieder am oberen Ende des Marktes vermieten und dann macht das besonders viel Spaß. Was ist dabei jetzt wichtig? Renovieren und sanieren kann sehr, sehr teuer werden. Also auch wenn wir uns jetzt nur auf eine Wohnung beziehen, gar nicht auf ein ganzes Mehrfamilienhaus, kann das in der Wohnung sehr, sehr teuer werden. Also wenn du anfängst, in einem Bad Dinge zu verschieben beispielsweise, ne, dann müsstest du Rohre irgendwie verlegen, wenn du irgendwie versuchst, Grundrisse zu verändern. Diese Sachen kosten relativ viel Geld. Was du auf jeden Fall im Hinterkopf haben solltest, Mieter achten auf Boden, Küche und Bad. Das heißt, es lohnt sich, dir Gedanken zu machen, wie kannst du diese Gewerbe günstig sanieren, je nach Lage und potenziellen Mietern, zum Beispiel im Bad. Vielleicht fasst du das Bad gar nicht so an, dass du dort groß Dinge veränderst, aber du sorgst auf jeden Fall dafür, dass die Fliesen gut aussehen. Vielleicht kannst du sogar drüber fließen, ja, oder sie irgendwie lackieren. Es gibt eine Menge Dinge, wie man etwas schöner machen kann und gar nicht so viel Geld bezahlt. Boden genauso. Ein Boden kann man sehr, sehr teuer machen. Brauche ich für die Vermietung jetzt unbedingt das Echtholzparkett? Sehr wahrscheinlich nicht. Da kann ich eine günstigere Lösung finden, die dann aber gut aussieht. Aber achte nochmal drauf, Boden, Küche, Bad, die machen in der Vermietung wirklich was aus und zu guter Letzt, was macht auch noch was aus, ein Balkon, sehr, sehr wesentlich. Das kannst du möglicherweise nicht verändern. Entweder hat die Immobilie einen oder nicht. Wenn dir das ganze Haus gehört, kannst du das vielleicht schon verändern. Aber darauf würden wir auf jeden Fall achten. dann solltest du bei der Planung darauf achten, dass du deine Renovierung, Sanierung auch wirklich von der Steuer absetzen kannst. Ja, es gibt zum Beispiel eine 15%-Regel, die besagt, dass du in den ersten 3 Jahren nach Kauf der Immobilie Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen von der Steuer nur dann sofort absetzen kannst, wenn sie in Summe 15% des Kaufpreises vom Gebäude nicht übersteigen. Wenn du da jetzt wirklich vorhast, größer zu sanieren, dann ist das möglicherweise ein Problem. Plane also genau, deswegen gibt es auch viele Leute, die sagen, ich habe hier auf jeden Fall was gekauft, wo ich größer sanieren will, das mache ich dann in Jahr 4. Was passiert, wenn du die 15% reißt und da reicht quasi, wenn du 1 Euro drüber kommst, dann musst du die gesamten Sanierungskosten über die Zeit abschreiben, statt eben direkt im ersten Jahr sofort absetzen zu können. Und Punkt Nummer 4, das ist eben auch eine tolle Möglichkeit, Geld auf dein Konto zu bekommen. Das ist nicht direkte Renditesteigerung, aber trotzdem den Punkt, den wir unbedingt erwähnen wollen. Du kannst die Sanierung ja von der Steuer absetzen, wenn du es richtig machst. Und jetzt stell dir vor, du hast dir das Geld dafür von der Bank geliehen. Wie funktioniert sowas? Wir haben das schon des Öfteren auch gemacht. Also man spricht mit dem Mieter über, okay, da soll jetzt was passieren in der Wohnung. Dann vereinbart man auch eine höhere Miete mit dem Mieter, wenn das passiert, zum Beispiel den Einbau einer Heizung oder Verschönerung oder was auch immer. Man weiß also, man bekommt mehr Miete, gleichzeitig geht man zur Bank. Die Bank finanziert dieses Vorhaben, weil sie auch die Wertentwicklung der Immobilie dadurch sieht, deswegen finanziert sie das vielleicht gern. Jetzt im Idealfall ist die mehr Miete, die du bekommst, höher als die zusätzliche Bankrate, die du bekommst. Und jetzt bekommst du ja, also du hast kein Geld ausgegeben für die Renovierung, das Geld kam ja von der Bank, aber du hast die Renovierung von der Steuer abgesetzt. Du bekommst also, je nachdem persönlicher Steuersatz, bekommst du wieder knapp die Hälfte des Geldes von der Renovierungsmaßnahme zurück auf dein Konto. Du hast also mehr Geld als vorher auf dem Konto, aber eben die Miete und den Wert deiner Immobilie gleichzeitig gesteigert.
Strategie Nummer 5, effektive Mietentwicklung. Was meinen wir damit? Wenn du eine Immobilie dein Eigentum nennst, dann gehört es tatsächlich zu deinen Pflichten, sicherzustellen, dass du zumindest eine marktgerechte Miete bekommst. Es ist überhaupt nicht nötig und da wollen wir dich auch überhaupt nicht zu motivieren, zu versuchen, irgendwie immer am maximalen Anschlag und am besten noch gegen irgendwelche Regeln zu verstoßen und so weiter. Das ist überhaupt nicht nötig, aber du solltest schauen, dass du eine marktgerechte Miete sicherstellst und dass deine Wohnung nicht, weil du die nötige Aufmerksamkeit auf dem Thema nicht hast oder die Arbeit nicht erledigst, nicht irgendwann unter Markt vermietet ist, weil darunter auch der Wert deiner Immobilie leidet und insbesondere du natürlich dich in deiner Rechnung verschlechterst in Richtung der 7% und deines Cashflows. Dazu zählt ganz oft, dass du sogenannte Sofagespräche führst, dass du dich also mit deinen Mietern wirklich wortwörtlich gemeinsam aufs Sofa setzt, einen Termin mit ihnen machst, mit ihnen gemeinsam darüber sprichst, was sie bewegt, was ihnen an der Wohnung gefällt, was es vielleicht an der Wohnung auch zu optimieren gibt. Vielleicht gibt es irgendwelche Kleinigkeiten, die sie nerven, irgendetwas, was auch nicht viel Geld kostet, was du als Eigentümer aber für sie erledigen könntest, sodass sie euch im Guten und gemeinsam eben auf eine marktgerechte Miete verständigt. Das Schöne ist, du kannst zwar Mieterhöhungen im Rahmen von gesetzlichen Möglichkeiten auch durchsetzen im Zweifelsfall. Ja, also da gibt es sehr klare Regeln, an die musst und solltest du dich halten. Dann kannst du auch Mieterhöhungen einfach durchsetzen. Aber viel schöner ist es eben im Einvernehmen mit dem Mieter, bestimmte Dinge vielleicht zu vereinbaren und dann eben auch einfach die Miethöhe gemeinsam zu vereinbaren, weil der Rechtsstaat in Deutschland genau das eben vorsieht. Einvernehmlich miteinander darfst du jede Miete vereinbaren, zu jedem Zeitpunkt, ohne dass es da irgendwelche großen Grenzen gibt. Und das führt dann auch so ein bisschen zu dem dritten Punkt, das Thema Einvernehmlichkeit. Es sollte dir am Ende immer darum gehen, und so ist es eigentlich bei allen erfolgreichen Investoren und allen größeren Portfolien, dass du einen guten Draht zu deinem Mieter hast, zu deiner Mieterin hast, dass ihr euch versteht, dass du ihre Bedürfnisse auch wirklich ernst nimmst und eine ordentliche Wohnung in einem vernünftigen Zustand sicherstellst und vermietest und mit ihr dann auch im Guten und im Positiven eine entsprechende Miete jeweils festlegst und nicht mit irgendwelchen Schreiben vom Anwalt versuchst, deine Forderungen durchzupeitschen, weil das in aller Regel weder ans Ziel führt, noch der richtige Ort ist, deine Energie zu investieren.
Genau, das ist viel öfter entsteht eine Win-Win-Situation, als du dir das vorstellen kannst, wenn du noch kein Vermieter bist. Wenn du wirklich in den Dialog gehst, ist das meistens gar keine Konfliktsituation, sondern sogar ein freudiges Gespräch darüber, weil sich ein Mieter, der in einer Wohnung wohnt, wo sich der Voreigentümer nicht gekümmert hat, sehr darüber freut, dass sich jetzt gekümmert wird und möglicherweise, wahrscheinlich sogar, auch bereit ist, mehr Miete dafür zu bezahlen. Also das waren 5 Strategien, um mehr Cashflow aus deinen Immobilien zu bekommen. Was haben diese Strategien alle gemeinsam? Ja, man muss sie angehen und man muss sie umsetzen. Und das ist wirklich Wahnsinn. Also wenn man all das berücksichtigt, und wir sehen ja viele tausend Menschen, die sich auf die Immobilienreise machen, was das für einen Unterschied macht. Ihr könnt nicht mit der Erwartungshaltung rangehen, eine Immobilie ist einfach ein Investment, da gucke ich einmal kurz ins Internet, dann finde ich eine Immobilie zum guten Kaufpreis und dann kaufe ich das und dann warte ich einfach und dann funktioniert das. Warten bei Immobilien funktioniert. Die Effekte wirken über einen langen Zeitraum sehr, sehr positiv. Aber du machst einen großen Unterschied, indem du gut einkaufst und dann wirklich dafür sorgst, dass deine Rendite auch gesteigert wird. Und stell dir das nicht vor als einen dauerhaften Aufwand. Wenn du diese Dinge, die wir gerade gesagt haben, einmal richtig aufsetzt, also guten Zustand hergestellt, Mietergespräche geführt und davor einen guten Deal gemacht, dann ist der Bob in der Bahn. Danach ist das nicht mehr viel Arbeit, aber du hast wesentlich mehr Rendite und Cashflow, wie wenn du es einfach nur gekauft hättest und nichts getan hast. Ja, schreibt uns mal in die Kommentare, was ihr so tut in Sachen Cashflow und Mietrenditenentwicklung.